Heute im New Lawyers Podcast Nadine Lilienthal, Rechtsanwältin und Gründerin.
Ich möchte das Bewusstsein im Rechtsmarkt verändern, also dazu beitragen, dass immer mehr von uns verstehen, so der andere ist nicht wie ich, sondern ich muss erstmal in den Schuhen des anderen gehen, um überhaupt zu verstehen, wo der andere steht, also diese Empathie zu stärken und Stereotypen im Rechtsmarkt aufzulösen.
Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket. Mit mir, Alicia Andert. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, noch ein Hinweis vorab. Als Juristin oder Jurist kannst du dir auf Talent Rocket ein Profil anlegen, mit dem du dich nicht nur unkompliziert und ohne Anschreiben bei zahlreichen Kanzleien und Unternehmen bewerben kannst. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, dein anonymisiertes Profil freizugeben, sodass spannende Arbeitgeber dich kontaktieren können. Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu meinem heutigen Gast. Nadine Lilienthal ist Rechtsanwältin und ein echtes Multitalent. Es gibt kaum eine juristische Station und Perspektive, die sie ausgelassen hat. Von der Anwältin einer Großkanzlei über die Arbeit in einem Verband in Brüssel, einer beachtlichen Inhouse-Karriere, sogar als General Counsel, und dem selbstständigen Coachen und Beraten hat sie bereits echt vieles gesehen. Und nun hat sie ihre eigene Kanzlei gegründet. Wie es dazu kam, was sie auf dem Weg gelernt hat und welche Mission sie in ihrer beruflichen Laufbahn antreibt, das werde ich heute mit ihr besprechen. Schön, dass du da bist, Nadine Lilienthal.
Vielen Dank für die Einladung, Alicia, und auch für diese wahnsinnig sympathische Vorstellung. Also da bin ich ja selber ganz beeindruckt, wenn ich das alles höre.
Von dir selbst.
Ja, von mir selbst. Weil ich weiß nicht, wenn man so in seinem Trott ist, vergisst man das tatsächlich manchmal, was man alles so gemacht hat. Und so viel auf einmal habe ich noch nie gehört. Danke dir.
Ja, das ist ja gut, wenn es einem jemand anders einfach mal wieder zeigt. Und ich habe ja noch nicht mal alles erwähnt. Also wir kommen ja noch auf ein paar andere Punkte hier und da bestimmt zu sprechen. Aber bevor es richtig losgeht in diesem Podcast, auch für dich, obwohl wir uns kennen und sogar schon einen Podcast zusammen aufgenommen haben, gibt es auch für dich die Icebreaker-Frage. Und ich nutze öfter diese Icebreaker-Frage in diesem Podcast eigentlich so ein bisschen als meine eigene so Therapy-Session und Lebenshilfe. Deswegen kannst du dir vielleicht jetzt denken, dass ich gerade ein bisschen gestresst bin, denn ich möchte gerne von dir wissen, was ist dein bester Lifehack, dein bester Tipp für gestresste Menschen?
Ja, total gute Frage, finde ich auch ein super wichtiges Thema. Also ich habe da für mich 3 Hacks und würde dann auch nochmal kurz sagen, welcher davon mein liebster ist. Das ist einmal tatsächlich Meditation. Dann nutze ich öfter am Tag mal die Gelegenheit, also wenn ich merke, ich bin jetzt wirklich, also ich brauche einfach mal einen Moment, mal so 2, 3, 4, 5 Minuten einfach zu atmen, also wirklich mich kurz hinzusetzen und nur das zu machen. Und was ich auch noch einen guten Hack finde, ist mal so ein Lied anzumachen und ein bisschen zu tanzen.
Oh.
Und das, worauf ich gar nicht verzichten kann, was ich wirklich jeden Tag mache, ist Meditation, also das brauche ich einfach, um mich zu erden, weil mein restlicher Alltag einfach total wild ist und die ganze Zeit neue Sachen passieren. Und das hilft mir schon sehr, so bei mir zu bleiben und auch Emotionen gut zu regulieren.
Ich glaube, ich nehme das Letzte. Das ist, finde ich, richtig gut. Einfach einen Song anmachen und ein bisschen tanzen. Ist natürlich im Büro vielleicht hier und da ein bisschen peinlich. Aber zumindest im Homeoffice funktioniert das bestimmt ziemlich gut. Ich erinnere mich auch an die Pandemiezeiten. Da hatte ich so richtige Corona-Pandemie-Songs und da habe ich das auch total aktiv gemacht, weil man ja nicht raus konnte und man konnte ja auch nicht tanzen gehen und so, aber ich brauchte das voll. Und da hatte ich so ein paar richtige Pandemie-Songs, unter anderem Walking in Memphis von Cher. Ich weiß nicht, ist eigentlich gar kein Tanzsong, aber really got me going.
Ja, auf jeden Fall. Das kann ich gut verstehen. Ich mag von Bryan Adams We're Gonna Win. Das ist auch so ein richtiges Lied, auf das man mal so gut loslassen kann.
Oh, ja, Das hat mich inspiriert. Also das nehme ich auf jeden Fall schon mal mit. Jetzt wollen wir uns mit deinem Karriereweg und auch deinen nächsten Schritten befassen. Es ist tatsächlich so, wenn wir jetzt alle deine Stationen in der Tiefe beleuchten würden, dann würden wir überhaupt nicht fertig werden, glaube ich, in diesem Podcast. Ich habe ja noch nicht mal alle Sachen genannt jetzt im Intro. Da kommt ja auch noch hinzu, du bist selber Podcast-Host, du hast den Zukunft Rechtsmarkt-Podcast. Du bist auch Business Angel bei Raketenstart. Übrigens die Folge mit Madeleine Holz, der Gründerin von Raketenstart, ist Folge 63, könnt ihr euch anhören. Und da gibt es sogar ein Shoutout an Nadine Lilienthal. Und von daher muss ich sagen, also du machst wirklich wahnsinnig viel. Aber ich glaube, dass es total wichtig ist, sich mal ein paar Stationen zumindest anzugucken. Denn du bist ja auch wirklich ein reflektierter Mensch. Und ich fände es total interessant zu erfahren, was eigentlich deine Learnings waren auf dieser Reise, die jetzt zu einer eigenen Kanzlei führt. Und da fangen wir mal relativ weit vorne an. Du hast irgendwann mal bei Allen & Overy angefangen und hast dort Transaktionen begleitet. Da frage ich mich, wolltest du das schon von Anfang an? Wolltest du immer in eine Großkanzlei gehen? Und was hast du dort gelernt?
Ja, Transaktionen im Arbeitsrecht waren das. Also ehrlich gesagt gehörte ich nicht zu den Leuten, die schon in der Schule oder im Studium so einen krassen Life-Plan haben und den dann total durchgezogen haben. Ich bin auch immer wahnsinnig beeindruckt, wenn ich manchmal Menschen treffe, die so mit 14, 15 schon wussten, wo sie hin wollten und dann erst das Startup mit Anfang 20 gegründet haben und das so krass durchgezogen haben. Das war bei mir ehrlich gesagt gar nicht so. Also ich bin so ja ganz gut durchs Studium gekommen, hatte dann auch ganz ordentliche Noten, so dass Großkanzlei eine Option war, wusste, okay, ich wollte nach Hamburg gehen. Und dann hat sich halt die Gelegenheit ergeben. Also es war ehrlich gesagt einfach nur so ein, ja, das ist ja ein sinnvoller nächster Schritt, den man halt machen kann, wenn man so das Studium ganz ordentlich durchgekommen ist. Die internationale Arbeit hat mich sehr gereizt. Ich war da auch vor einige Monate in Südamerika gewesen, in Chile und wollte auch gerne auf internationalem Level und auf Englisch arbeiten. Das war da auf jeden Fall gegeben. Aber es war jetzt nicht so ein krasser Plan, dass ich da speziell irgendwo hin wollte. Das kam bei mir erst einige Zeit später, tatsächlich auch erst ja mit über 30. Also ich war da nicht so ein Frühstarter, die da schon immer so voll den krassen Plan hatte. Mir wurde das dann erst in den letzten Jahren klar, wo ich hin möchte. Und ja, habe das dann als Selbstständige und Gründerin von DigiLeap für mich erlebt, dass ich ja wirklich auch den Rechtsmarkt in irgendeiner Form mitgestalten möchte. Und das ist ja auch etwas, was wir mit unserer Kanzlei LegalLeap Law nochmal auf eine neue Ebene bringen wollen und ja, da wirklich auf eine progressive und andere Weise so einen kleinen Impuls setzen möchten.
Du hast ja hier schon total gespoilert, dass du über 30 bist, ja? Ich bin ja total überrascht. Nein, also tatsächlich finde ich es eher beruhigend zu hören, dass du nicht mit 15 oder mitten im Studium schon genau wusstest, wo du hin möchtest, weil das auch total ungewöhnlich ist. Und ich finde, das ist auch das Besondere an deinem Weg. Du hast verschiedenste Sachen gesehen und ausprobiert und mit der Zeit formt sich immer mehr, in welche Richtung man gehen möchte oder welchen Impact man jetzt in dem nächsten Schritt zum Beispiel auch tatsächlich haben möchte. Bei dir kam nach der Kanzlei ja erstmal eine ganz andere Tätigkeit. Du bist zwar international geblieben in Brüssel, hast aber erstmal für einen Verband gearbeitet und dann eben nicht auf der Rechtsanwenderseite, wie das in der Kanzlei eben oft der Fall ist, sondern auf der Seite, wo Gesetze gemacht werden oder zumindest wo man mitbegleitet, wie Gesetze entstehen. Was hast du von dieser Station mitgenommen?
Also die Kommission macht ja einen Gesetzesvorschlag, der auch insgesamt noch ziemlich gut durchdacht ist, wo auch Stakeholder-Feedback eingeholt wird. Und dann geht das Parlament erstmal hin und macht ganz viele Änderungen rein. Und teilweise habe ich das mitbekommen, wie das im Parlament funktioniert, dass dann wissenschaftliche Mitarbeiter im Parlament, die auch gerade am Anfang ihrer Karriere erst stehen, sagen so, ich weiß ja eigentlich auch gar nicht so genau, was ich tue. Ah, du arbeitest im Verband, was meinst du denn so? Ah ja, okay, dann nehmen wir das mal auf. Bis zu Abgeordnete, die bei der Abstimmung von ihren Mitarbeitern angezeigt bekommen, wie sie jetzt abstimmen sollen, sind natürlich auch ein bisschen Negativbeispiele. Damit sage ich jetzt nicht, dass alle Abgeordneten so sind. Es gibt sicherlich auch Abgeordnete, die sich sehr engagieren. Mhm. Aber insgesamt habe ich einfach gemerkt, es ist extrem fragmentarisch. Auch in der Verbandsarbeit kommt dann oft von Geschäftsführungsebene eine Ansage, die eigentlich vom Working Level her nicht so richtig passt, weil diese Personen, die wirklich damit arbeiten müssen, nicht einbezogen werden. Und das habe ich auch selber ganz plastisch an der DSGVO zum Beispiel gemerkt. für die ich in Brüssel mit Lobbying gemacht habe und die ich dann später als General Counsel selber implementieren musste und dabei gemerkt habe, ja, manches, was da drin steht, ist eigentlich in der Praxis überhaupt nicht umsetzbar, weil das einfach niemandem aufgefallen ist.
Total praxisfremd. Ja, das finde ich total interessant. Man sagt ja immer, Würste und Gesetze, da will man nicht wissen, wie sie gemacht werden. Aber den Einblick zu bekommen, ist natürlich schon sehr interessant. Und falls man irgendwann mal in die Rolle des Gesetzgebers, der Gesetzgeberin möchte, ist es natürlich durchaus sinnvoll, diese Praxisperspektive mitzunehmen. Wer weiß, wo du am Ende landen wirst. Vielleicht wirst du das ja irgendwann mal auch in diesen Bereich einfließen lassen. Aber erstmal hattest du noch ein paar andere Stationen. Du bist, wie du gerade schon erwähnt hast, in-house gegangen, also musstest auch als General Counsel die DSGVO mal implementieren. Du warst General Counsel bei Get Your Guide, nachdem du noch vorher woanders in-house gewesen bist und hast dort unter anderem auch eine große Finanzierungsrunde rechtlich mitbegleitet. Das finde ich auch total interessant. Also inwiefern hilft dir die Perspektive, die du selber als General Counsel hattest, wenn du jetzt in deine eigene Kanzleigründung schaust?
Ja, es hilft auf jeden Fall enorm, wenn man auf der anderen Seite gewesen ist. Mit This is Legal Design macht ihr ja eigentlich auch sowas, ne? Ihr steigt ja in die Schuhe des anderen. Ja. Und das ist was, was für mich ganz automatisch kommt, dadurch, dass ich lange in-house gearbeitet habe. Ich habe einen sehr starken in-house-Blick auf die Dinge. Und eine Sache, die mir relativ schnell aufgefallen ist, ist das, was ich als Anwältin zu Beginn meiner Karriere für gute Rechtsberatung gehalten habe, aus Inhouse-Perspektive nicht immer so wahrgenommen wird. Also ganz einfaches Beispiel, ich brauche keine Antwort, die eine DIN A4-Seite lang ist, sondern ich möchte auf Inhouse-Seite einfach nur kurz wissen, was soll ich denn jetzt machen? Mhm. Und es ist erstaunlich, wie oft man aus der Inhouse-Perspektive erlebt, dass die Art, wie Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte beraten, nicht so hundertprozentig das trifft, was man sich vorstellt. Jetzt vielleicht von Ausnahmen, Anwälten, mit denen man sehr lange schon zusammenarbeitet, die sehr auf das Unternehmen eingestellt sind, abgesehen. Und das hat gar nichts mit der fachlichen Kompetenz der Kolleginnen und Kollegen an der Stelle zu tun. Die können fachlich extrem kompetent sein. Manchmal ist das sogar noch mal eine extra Herausforderung. Aber es fehlt oft an so einem Businessverständnis, beispielsweise der Art und Weise, wie im Unternehmen gesprochen wird, so ob man über Conversion Rate oder KPIs spricht, dass das einfach Worte sind, die man erklären muss. Und auf der anderen Seite auch, dass man in so einem Fachwissen-Silo ist, dass man als Anwalt oder als Anwältin zum Beispiel, wenn ich Spezialistin im Kartellrecht bin, nicht mehr so richtig verstehe, jemand anders, auch wenn die Person auch Juristin ist, kann mir vielleicht gar nicht dahin folgen über das, was ich jetzt spreche und ich muss das eigentlich viel einfacher erklären, um wirklich mein Gegenüber abzuholen.
Ja, das ist ja ein total gängiges Problem, mit dem wir uns auch bei This Legal Design andauernd beschäftigen und das finde ich total spannend, dass du das sozusagen von den unterschiedlichen Perspektiven heraus mal beobachten konntest. Was glaubst du denn, woran liegt das? Also warum ist es so ein großer Mismatch? Wo verliert man das oder wo müsste man es lernen?
Ja, das ist eine total gute Frage. Ich beantworte das für mich so, dass das viel mit so einem generellen Bewusstsein zu tun hat, meine Welt ist nicht deine Welt. Also habe ich das verstanden, dass mein Gegenüber Dinge nicht so wahrnimmt und empfindet wie ich. Dazu gehört auch so eine Öffnung, sich erstmal wirklich in die Position des anderen hineinzuversetzen, sich einfach klarzumachen, grundlegendes Beispiel, so wie sieht der Alltag eines typischen Anwalts aus? Man kann sehr intensiv und sorgfältig an den Dingen arbeiten. Ich gucke irgendwie bei Juris und Beck online und wähle ein paar Bücher und kann mich wirklich Rechtsfragen in der Tiefe widmen. Auf der anderen Seite spreche ich mit jemandem in-house, wenn die Person, was ich ja auch häufiger als Erfahrung hatte, General Counsel in einem Startup ist, das habe ich ja auch in Interimsvertretung noch häufiger gemacht, dann hat man unglaublich viele Themen auf dem Tisch und muss denen allen gerecht werden, kann sich also gar nicht in gleicher Weise vertiefen. Und solche Unterschiede zu verstehen, sich klarzumachen, was passiert eigentlich bei der anderen Person, das ist für mich ein wichtiger Schlüssel.
War das auch ein Grund, weshalb du Legal Leap gegründet hast?
Ja, auf jeden Fall.
Mhm. Oder was war so die Lücke, die ihr mit Legal Leap gefunden hattet? Vielleicht kannst du einmal kurz auch erzählen, was ihr überhaupt gemacht habt und auch heute noch anbietet.
Genau, also Legal Leap ist ja mein erstes Startup gewesen, das ich gemeinsam mit Laura von der Gröben gegründet habe. Und wir haben Kanzleien und Rechtsabteilungen beraten, wie sie mit ihren internen Mandanten und Mandantinnen kommunizieren, noch besser kommunizieren können und sich auch mehr für Innovation öffnen können. Und das ist genau das, was wir gerade besprochen haben. Ich habe da einfach oft einen Gap gesehen zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung, insbesondere was die Arbeit von Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen angeht. Und auch ein riesiges Potenzial. Weil wenn man aus der Start-up-Welt kommt, wo ich ja auch viel unterwegs war, man kann aber auch ein klassisches Unternehmen nehmen, wie zum Beispiel DHL. Ich habe heute ein Paket bekommen und ich konnte die ganze Zeit nachverfolgen, wo ist das Paket gerade. Das ist ja so die, sag ich mal, moderne Art, wie man jetzt zusammenarbeitet. Aber in Kanzleien gibt's das eigentlich nicht. Auch wenn man große Projekte hat, man kriegt eigentlich keine so richtig schön aufbereiteten Status-Updates. Und ich bin damit liegelieb, ja, wirklich sehr enthusiastisch und auch idealistisch gestartet, weil ich einfach diesen Rechtsmarkt verändern möchte und diesen Perspektivenwechsel einfach enorm wichtig finde. Und wir haben dann vor einigen Monaten gemerkt, dass wir insbesondere halt einfach immer wieder die Leute erreichen, die sowieso schon open-minded sind, die schon eine gewisse Empathie mitbringen, die sich in ihre Mandanten und Mandantinnen bereits hinein versetzen. Und bei mir kam dann noch dazu, dass ich einfach ja gemerkt habe, es juckt mir in den Fingern, wirklich meine ganzen persönlichen Beratungserfahrungen einfach noch mehr in die Praxis umzusetzen. Ich habe schon eine ganze Weile vorher auch angefangen, nebenher immer wieder als Rechtsanwältin zu arbeiten, besonders als Interim General Counsel für verschiedene Unternehmen. Und ja, deshalb haben meine Mitgründerin und ich uns dann entschieden, jeweils eigene Wege zu verfolgen. Und ich habe die Markenrechte an LegalLeap erworben, so dass wir dann heute auch unseren Pivot zu LegalLeap Law in Kanzleiform machen können.
Okay, das heißt, du entwickelst das ganze Format etwas weiter und gehst nun doch in Richtung Kanzlei und wieder eigene Beratung, was ich total spannend finde. Jetzt natürlich direkt die Überleitung dazu. Kannst du mal zu dieser neuen Kanzlei LegalLeap Law einen kleinen Elevator-Pitch geben? Was ist es, was diese Kanzlei anbietet und ausmacht?
LegalLeap Law analysiert und verhandelt Lieferverträge für eine stabile Lieferkette. Unsere Kundinnen und Kunden sind Startups und mittelständische Unternehmen, denen wir zwei Produkte anbieten. Einmal den Review ihrer Bestandsverträge zur Analyse von Risiken in der Lieferkette, also so etwas wie Preisstabilität, Haftungsfragen, Kündigungsfristen oder Vertragsstrafen. Und zweitens die Neu- und Nachverhandlung von Verträgen mit Blick auf die neuen ESG-Regelungen.
Okay, also schon mal ein kleiner Elevator-Pitch, was ihr macht. Das heißt, dass ihr tatsächlich sehr konkrete Produkte anbietet im Bereich Lieferverträge. Und wir haben ja schon ein Vorgespräch gehabt, da hast du auch so einen Satz gesagt, du meintest, du glaubst, man muss auch in Produkten denken, man muss Recht in Produkten denken, vor allem, wenn man Technologie einsetzen möchte, um das zu unterstützen. Was meinst du damit?
Ja, das ist ja ein weiteres meiner Steckenpferde, so Tech und KI und alles, was dadurch möglich ist. Ich glaube, ein großes Innovationshindernis in Kanzleien neben der ganzen Regulatorik ist, dass Kanzleien viele verschiedene Sachen machen. Ich sag mal, so eine typische kleinere Kanzlei, die sich neu gründet, macht vielleicht Gesellschaftsrecht, Vertragsrecht, Arbeitsrecht und es kann auch gut funktionieren. Gleichzeitig ist es da so, ich mache die gleiche Sache vielleicht 2 oder 3 Mal im Jahr, weil ich einfach so viele verschiedene Dinge mache. Wenn ich etwas 2 oder 3 Mal im Jahr mache, macht es aber für mich keinen Sinn, dass ich 6 Wochen nutze, um irgendeinen Vorgang zu technologisieren oder mich durch Tech unterstützen zu lassen. Das macht für mich erst Sinn, wenn ich etwas immer und immer wieder mache, am besten jeden Tag mehrfach, weil dann kann ich mir wirklich eine Erleichterung verschaffen und dann habe ich eine ganz andere interne Incentive, um überhaupt diese Zeit, zum Beispiel 6 Wochen aufzuwenden, um ein Tech-Produkt für mich anwendbar zu machen. Und das ist einer der Punkte, die ich sehe, weil ich wirklich auch, oder wir auch beide als Gründer Innovation und Technologisierung im Rechtsmarkt vorantreiben wollen. Zum einen, dass es sich halt der Zeitaufwand dafür lohnt, also dafür muss ich das Gleiche tun. Und zum anderen, dass man ja auch einfach viel Know-how in einem Bereich braucht, möglicherweise auch Daten, die man einpflegt, um überhaupt KI zum Beispiel sinnvoll für etwas verwenden zu können. Mhm. Da hat mir ein Startup zum Beispiel erzählt, sie haben das mit Satzungen gemacht und haben in dem Fall 900 Satzungen überhaupt erstmal einspeisen müssen, damit die KI genug Wissen hat, um eine Analyse durchzuführen.
Ja, es macht total Sinn, also zu standardisieren, um das dann auch einsetzen zu können. Das sagt sich natürlich immer so leicht, denn gerade im Juristischen, wir kennen es alle, ist es dann ganz schnell, ja, aber das ist ja der Spezialfall und das kann man nicht standardisieren und hier gibt es keine gleichen Abläufe, es ist immer anders. Also das ist zumindest das, was uns sehr, sehr häufig da entgegengebracht wird. Wie habt ihr das denn gemacht? Wie habt ihr euer Produkt gefunden? Und wie geht ihr jetzt damit vor, das weiter zu optimieren?
Ja, gute Frage. Also wir kommen tatsächlich von einem eigenen Need. Also mein Mitgründer wurde in-house damals von Procurement zuerst als Legal Counsel eingestellt, um sich um die Lieferverträge zu kümmern, hat dann dort ein Team aufgebaut, das diese Aufgabe steuert und ja mit schlauen Prozessen erfüllt. Und ich habe auch bei meinen Interim-Tätigkeiten immer wieder erlebt, dass Juristen, Juristinnen für die Unterstützung beim Vertragsreview gesucht wurden. Auch bei Get Your Guide war das damals für mich ein Thema, was ich ganz gerne ausgelagert hätte, wo es aber damals im Markt keine einfache Möglichkeit gab. Weil oft, wenn man das Thema an Kanzleien spielt, das habe ich selber auch oft erlebt, wenn ich aus der Inhouse-Sicht Dinge rausgegeben habe, ist man halt schnell bei sowas bei relativ hohen Preisen von 5.000, 6.000 Euro. Das ist, wenn man viele Verträge machen will, einfach eine Preisregion, die nicht realistisch ist auf der Inhouse-Seite. Und wir sind erstmal mit dieser These gestartet, aus unserer eigenen Erfahrung, dass das etwas ist, was funktionieren könnte. Und außerdem haben wir dann auch noch weitere Dinge gemacht. Wir haben beispielsweise Stellenanzeigen analysiert und geschaut, hey, was wird hier immer wieder gesucht im Markt? Und haben dabei festgestellt, dass ja, Vertragsreview etwas ist, was doch von vielen Unternehmen gerade in der produzierenden Industrie gesucht wird im Moment. Und wir haben Interviews mit 10 General Counsel geführt, unseren Pitch gemacht, die Webseite präsentiert und ihr Feedback eingesammelt. Gleichzeitig, glaube ich, ist es total wichtig, dass man immer die Bereitschaft mitbringt. Du hast das auch so ein bisschen impliziert eben, dass eine Idee halt möglicherweise auch angepasst werden muss. Also wenn sich jetzt in den nächsten Monaten herausstellt, dass wir das anders eingeschätzt haben, als es ist, ist es, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man dann einfach nochmal drauf schaut und vielleicht das Produkt anpasst.
Ja, absolut. Du hast gerade schon erwähnt, dass gerade in dem Bereich es schnell sehr teuer werden kann. Heißt das, dass eure Kunden von euch auch ein anderes Pricing-Modell angeboten bekommen?
Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema für uns. Gerade in diesem Bereich, wenn es auch um viele Verträge geht, geht es ja auch um eine gewisse Kostensicherheit. Und wir möchten da oder wir bieten da auf jeden Fall eine kostengünstigere Alternative an, als es jetzt klassischerweise so wäre, wenn man diese Tätigkeit an eine Großkanzlei auslagert. Und das Ziel ist auch, dass wir mit Festpreisen arbeiten. Wir probieren da derzeit verschiedene Dinge aus und sind auch offen für individuelle Vereinbarungen. Aber meine persönliche Sicht auf dieses Thema ist, dass wir im Rechtsmarkt andere Incentives brauchen und dass wir nur mit dem Stundensatz alleine einfach diese Branche nicht innovativ bekommen.
Absolut. Ich sage auch immer, die Billable Hour ist wirklich einer der größten Innovationskiller, die es geben kann, weil man einfach nicht incentiviert ist, das Ganze zu skalieren, zu standardisieren, kosteneffizienter abzuarbeiten, weil man eben über Stunden, über länger Zeit brauchen, mehr Umsatz machen kann. Das kann eigentlich so nicht funktionieren. Von daher glaube ich auch, dass es wirklich so Modelle wie euers auch braucht, wo einfach mal gesagt wird, nee, wir nehmen uns hier dieses eine Thema raus und das machen wir dann so gut und so effizient, dass wir da trotzdem ganz gut dran verdienen und den Unternehmen aber einfach einen besseren Preis anbieten können. Ich glaube, das muss unbedingt passieren. Hatte ich es richtig verstanden, dass eure Kundengruppe vor allem kleine mittelständische Unternehmen und Startups sind?
Genau, also Startups und Mittelständler, besonders natürlich auch Unternehmen, für die jetzt die ESG-Regelungen nochmal eine extra Rolle spielen. Wir sind da allerdings nicht limitiert drauf. Wie gesagt, das ist eins von zwei Produkten, das wir haben. Es kann auf der anderen Seite auch andere Größen von Unternehmen betreffen, die einfach ihre Lieferantenverträge auslagern möchten.
Ja, das ganze Thema ESG als großer Themenkomplex ist ja auch riesig. Und da überhaupt mitwirken zu können als Kanzlei, wahnsinnig wichtig. Ich glaube, da werdet ihr sicherlich den richtigen Riecher haben. Ich möchte mal ein bisschen mehr zu der Gründung noch erfahren, die jetzt hinter euch liegt. Wie gründet man überhaupt eine Kanzlei? Also Unternehmensgründung hat man vielleicht mal schon mitbekommen, aber die wenigsten gründen eigentlich eine Kanzlei. Und ich habe direkt noch eine Frage, bevor du loslegen kannst. Und zwar gab es ja auch im letzten Jahr eine Reform in der Bundesrechtsanwaltsordnung. Und inwiefern hat das euch etwas gebracht? Kannst du einmal darstellen, was das überhaupt für einen Unterschied gemacht hat und inwiefern ihr davon schon Gebrauch machen konntet und wie ihr eure Gründung angegangen seid?
Also gebracht hat uns das insbesondere, dass wir die Gesellschafterverträge, die wir als Vorlage genommen hatten, dann nochmal umformulieren mussten, weil die ganzen Regelungen natürlich nicht mehr stimmten. Also die Verweise mussten alle abgedatet werden und so gefühlt waren wir auch die ersten überhaupt, die seitdem nochmal eine Rechtsanwalts-GmbH gegründet haben und mussten da dann tatsächlich auch nochmal einige Anpassungen vornehmen, weil sich doch ja einiges geändert hat. Manche Regelungen sind in der Form nicht mehr erforderlich gewesen im Gesellschaftervertrag wie zuvor und andere Verweise passten einfach nicht mehr.
Also eigentlich so ein ganz langweiliges Thema, die Templates mussten angepasst werden und die Verweise passten.
Ja, und die Rechtsanwaltskammern haben das halt noch nicht gemacht. Also meine Ansicht wäre ja, das ist jetzt irgendwie letztes Jahr im August gewesen, dass es so angepasste Templates bei den Rechtsanwaltskammern zum Beispiel gibt. Das war aber nicht so. Wir haben das jetzt für uns mal
gemacht. Wenn man das ordentlich automatisiert hätte, dann würde das einfacher gehen.
Ja, so muss man halt einzeln durch. Ja, besonders wenn es dann auch nochmal so eine richtig schöne Verweislogik gäbe, ja. Also insgesamt finde ich, dass so eine Gründung aufwendiger ist, als man so denkt. Ich habe ja auch bei LinkedIn unter dem Hashtag Countdown to Law Firm in den letzten Monaten darüber berichtet, was wir alles so an Schritten vorgenommen haben. Ich würde mal so 5 herausgreifen, also einfach einmal durchgeführt, was muss man machen, um eine Kanzlei zu gründen, insbesondere jetzt so eine Rechtsanwalts-GmbH, wie wir es jetzt gemacht haben. Also auf jeden Fall der Gesellschaftervertrag. Da war für uns ein ganz wichtiger Punkt, dass wir gerne ein Commitment aufnehmen wollten zum nachhaltigen Wirtschaften. Also uns schon im Vorfeld mit der Frage beschäftigen wollten, was können wir eigentlich irgendwie beitragen, weil klassischerweise ist Kanzlei ja jetzt nicht unbedingt ein Geschäftsmodell, das etwas beitragen kann. Und ja, das war uns halt wichtig, da zumindest von Anfang an mal so einmal den Rahmen dafür zu setzen. Aus einem ähnlichen Grund haben wir unsere Satzung auch gegendert, was ziemlich aufwendig war. Und ich habe es zwischendurch auch mehrmals verflucht. Ich bin auch eigentlich gar kein so großer Freund von diesen langen Formulierungen. Aber warum war uns das wichtig? Auch das ist für uns so ein Ausdruck gewesen von, wir möchten wirklich ein diverses Umfeld schaffen und wir möchten unsere Kultur gleich so beginnen, dass wir halt ein Zeichen in diese Richtung setzen, so dass das auch wie so eine Art Nordstern da steht, an dem wir uns zwischendurch immer mal wieder orientieren können, wenn später andere Entscheidungen anstehen. Also das ist das erste, der Gesellschaftervertrag. Dann haben wir Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen. Man muss ein Konto eröffnen. Das ist auch alles gar nicht so einfach. Welcher Schritt zuerst? Ja. Also zuerst der Gang zum Notar, danach die Berufshaftpflicht, die Kontoeröffnung und den Antrag bei der Rechtsanwaltskammer einreichen, wo man dann wiederum die anderen Dinge dann im Idealfall schon haben sollte. Und parallel haben wir dann unsere Webseite aufgebaut. Da geht natürlich auch nochmal so einiges an Gehirnschmalz rein, wie man das jetzt macht und wie man auch sein Produkt, also in unserem Fall, wir denken es ja als Produkt, möglichst einfach darstellt, sodass es halt ja schnell begreifbar ist, was wir machen möchten.
Absolut. Das sind so die Gedanken, die man sich ja auch bei einer Unternehmensgründung machen muss, klassischerweise. Wobei einfach Kanzleien häufig anders vorgehen nach meiner Perspektive und dann eben sagen, ja, wir sind jetzt da und wir beraten halt in diesen 5 Rechtsgebieten. Und weil ihr genau diesen Switch macht, zu sagen, wir bieten ein Produkt an, muss man im Grunde genommen die gleichen Schritte durchlaufen, die auch andere Unternehmen durchlaufen, die eben ein Produkt bewerben wollen. Mich interessiert nochmal, ob die Brau-Reform euch auch inhaltlich was gebracht hat. Also ihr seid eine Rechtsanwalts-GmbH.
Also da wir jetzt nicht mit einem Team anfangen, wo Nicht-Juristen drin sind, wir schließen das zwar nicht aus, dass das in Zukunft auch nochmal eine Rolle spielt, aber wir sind jetzt 2 Rechtsanwälte, beziehungsweise Rechtsanwältin und Rechtsanwalt, hat das für uns unmittelbar keinen Unterschied gemacht, außer dass halt Anpassungen notwendig waren.
Also ihr habt nur die negativen Seiten mitbekommen.
Mal gucken.
Okay, naja.
Außerdem kriegen wir ja demnächst vielleicht schon wieder eine Reform.
Ja.
Also wir hätten gerne dynamische Verweise aufgenommen in den Gesellschaftervertrag. Also das war etwas, was wir auch überlegt hatten, was wir dann auch mit dem Notariat nochmal besprochen haben, die uns im Endeffekt davon abgeraten haben. Weil, also aus meiner Wahrnehmung ist der Markt da gerade so volatil. Und es wurden ja auch schon wieder die nächsten Änderungen angekündigt, dass wir es gern gemacht hätten. Es ging jetzt leider regulatorisch nicht. Also ich bin gespannt, was noch passiert.
Vielleicht könnt ihr euch, wenn das BMJ da durchzieht, ja demnächst Investoren mit an Bord holen für eure Kanzlei, wenn das Fremdbesitzverbot angefasst wird. Ja. Wir sind auf jeden Fall mal gespannt, was da noch so kommt. Wo siehst du denn die Kanzlei überhaupt in ein paar Jahren? Also du hast ja schon so ein bisschen angedeutet, hey, wir sind auch offen dafür, dass wir das Modell nochmal ändern. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, wenn man gründet, egal was man gründet, dass man sich nicht in seine Anfangsidee verliebt, sondern weiß, dass sie sich verändern wird und dass auf jeden Fall da noch Dinge passieren werden über die Zeit. Das war bei allen so. Hast du eine größere Vision, die dich jetzt schon trägt, wo ihr schon eine Idee entwickelt habt? Oder sagt ihr eher, wir lassen das auf uns zukommen?
Wir möchten mit der Kanzlei zur Transformation im Rechtsmarkt beitragen. Und zwar auf dieser B2B-Seite. Ich finde, das sieht man jetzt im deutschen Rechtsmarkt schon auf der B2C-Seite, weil es da ja mehrere Kanzleien gibt, die so in Produkten denken. Chevalier, wo du ja auch mal warst, ist für mich ein Beispiel davon. Die sagen, okay, wir machen nur Aufhebungsverträge, da machen wir gute Prozesse und unterstützen uns durch Tech. Und sowas möchten wir im B2B-Bereich machen. Das ist, glaube ich, jetzt so das, was neu kommt und wo einiges passieren wird. Und daneben sind uns drei Punkte total wichtig. Einmal so eine Ausrichtung auf das große Ganze und immer mit der Frage so im Kopf, was können wir eigentlich für einen Beitrag leisten zu einer lebenswerten Welt? Auch wenn der jetzt nicht am Anfang direkt super riesig ist. Aber wir haben beispielsweise zwischen uns ein Commitment, dass wir mindestens 1% unseres Umsatzes spenden wollen. So, dass man das einfach schon mal so ein bisschen mit im Blick hat. Dann wollen wir eine Arbeitsatmosphäre für unsere MitarbeiterInnen schaffen, dass sie selbstbestimmt und gestaltend arbeiten können, remote tätig sein können, also new legal work und zugleich aber auch sich als Teil eines Teams fühlen können und halt diese Innovationen anzustoßen und voranzutreiben, also prozessorientiert und technologiebasiert arbeiten. Das ist für uns auch total wichtig. Das ist auch bei dem, was wir machen, Grundvoraussetzung dafür, dass wir das wirklich für unsere Mandanten und Mandantinnen attraktiv anbieten können.
Du hast schon so viele Sachen gemacht und ich finde es ganz interessant. Mir fällt gerade noch eine Sache ein, was du tatsächlich auch noch gemacht hast, ist ein Netzwerk zu gründen zusammen mit
Magda Grünwald.
Das New Legal Network. Mich interessiert, wenn man jetzt mal sich die Klammer anschaut bei all deinen Tätigkeiten, die du schon gemacht hast, die jetzt dazu geführt haben, dass du eine eigene Kanzlei gegründet hast, die wiederum auch sehr viel Mission schon in ihrem Gesellschaftsvertrag beinhaltet. Was treibt dich denn persönlich an?
Ich möchte das Bewusstsein im Rechtsmarkt verändern, also dazu beitragen, dass immer mehr von uns verstehen, so der andere ist nicht wie ich, sondern ich muss erstmal in den Schuhen des anderen gehen, um überhaupt zu verstehen, wo der andere steht, also diese Empathie zu stärken und Stereotypen im Rechtsmarkt aufzulösen. Und warum ist mir das so wichtig? Weil ich glaube, wer sein Bewusstsein schärft, gewinnt an Sensitivität. Und das finde ich persönlich deshalb total relevant, weil wenn ich aufmerksam und achtsam bin, dann bemerke ich auch, okay, wie gehen wir eigentlich mit unserem Planeten um? Was können wir machen, um mit Blick auf Natur, Gesellschaft und Innovation wirklich uns eine lebenswerte Zukunft zu erschaffen? Das ist ein Thema, was mich sehr beschäftigt und ich bin mir auch darüber bewusst, dass ich nur einen winzig kleinen Beitrag dazu leisten kann, aber ich möchte den Beitrag halt in meiner Branche dazu leisten.
Und ich glaube, das machst du auch, Nadine. Zumindest nehme ich dich da ganz weit vorne für wahr und bin sehr gespannt, wie sich eure neu gegründete Kanzlei Legally Blaw entwickeln wird. Ich bin mir sicher, wir werden noch viel darüber hören und sprechen. Und damit bedanke ich mich schon bei dir für dieses wirklich kurzweilige Gespräch. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und bin sehr, sehr gespannt und hoffe, wir sehen uns bald wieder in der ein oder anderen Konstellation. Schön, dass du da warst.
Danke, Alicia, für das tolle Gespräch und ja, das Feedback berührt mich sehr. Vielen Dank dafür.
Das war Nadine Lilienthal. Wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur 2 Sekunden und hilft enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich gerne oder folge dem Link, den ich euch in den Shownotes verlinkt habe.